Warum sagen Sie Unsinn, Herr Kollege? Das ist gesichertes statistisches Material, sagte Erhard. Ich wollte Sie nur daran erinnern. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie es gar nicht kennen. Dann brachte Erhard noch drei Moons-Zitate, mit denen er aus der Entwicklung der transnationalen Ökonomie die Notwendigkeit neuer demokratischer Institutionen ableitete, die die nationalen Parlamente ablösen mussten. Gut, der Bogen war da jetzt sehr verkürzt, aber Erhard hatte nicht mehr viel Zeit und er wollte zum Schock kommen. Er atmete tief durch, dann sagte er: Und nun möchte ich Ihnen etwas erzählen. Ich habe jetzt ein paar Mal Armand Moons zitiert. Das haben Sie geschluckt. Sie haben sich vielleicht gedacht, okay, Moons ist nicht Mainstream, aber es sind doch Zitate eines bekannten Ökonomen und Sie, meine Damen und Herren, zitieren in Ihren Arbeiten und Ihren Wortmeldungen eben andere. Sie zitieren die Namen, die jetzt Mainstream sind. Sie suchen nicht nach der Wahrheit, weil Sie den Mainstream für den letzten Stand der Wahrheit halten. Warten Sie. Warten Sie. Ich sage nicht, dass ich weiß, was die Wahrheit ist. Ich sage nur, dass wir uns das fragen müssen. Und ich sage, dass wir ihr nicht unbedingt näher kommen, wenn wir uns am Zeitgeist orientieren, also an den gegenwärtig machtvollen Interessen von wenigen, für die die Mehrheit der Menschen nur ein Abschreibposten in ihrer Buchhaltung ist. Egal. Was ich erzählen will. In meiner allerersten wissenschaftlichen Publikation habe ich mich mit der Theorie von Armand Moons auseinandergesetzt. Voll Stolz schickte ich ihm diesen Aufsatz. Ich hatte es nicht erwartet, aber er antwortete. Ich möchte Ihnen eine Stelle aus seinem Brief vorlesen. Lieber Herr Erhard und so weiter, ja, hier. Was Sie getan haben, ist für mich schmeichelhaft und stellt Ihnen ein gutes Zeugnis aus. Sie haben mich zustimmend zitiert und dabei alle Zitierregeln eingehalten. Was Sie geliefert haben, ist eine perfekte erste Publikation nach den Spielregeln unseres Betriebs. Aber stellen Sie sich vor, Sie müssten jetzt sterben und diese Publikation wäre das, was von Ihnen bleibt. Wären Sie dann immer noch damit zufrieden? Haben Sie keine Gedanken, keine Visionen, die weit über das hinausgehen, was Sie zitiert haben? Ist dieser Aufsatz wirklich das, was Sie der Welt mitteilen wollten, das, was nur Sie sagen können, das, was weiterwirken soll, falls Sie keine Gelegenheit mehr haben, noch etwas zu sagen? Ich sage nein. Nein, groß geschrieben, sagte Erhard. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Wenn Sie sich wirklich, wie Sie in Ihrem Begleitbrief schreiben, als mein Schüler verstehen, dann müssen Sie zuallererst dies lernen. Bei allem, was Sie öffentlich sagen, bei allem, was Sie publizieren, müssen Sie von der Vorstellung ausgehen, dies könnten Ihre letzten Worte sein. Bei Ihrem nächsten Vortrag, stellen Sie sich vor, Sie wüssten, dass Sie unmittelbar danach sterben müssen, was würden Sie in diesem Fall sagen? Einmal noch können Sie etwas sagen, einmal noch, auf Leben und Tod. Was wäre das? Ich bin sicher, Sie würden etwas anderes sagen als das, was Sie in diesem Aufsatz geschrieben haben. Und wenn nicht, dann hätten Sie auch diesen Aufsatz nicht schreiben müssen. Verstehen Sie mich? Es gibt zahllose Sätze, mit denen man sein Leben behaupten, einen Dienstposten erobern und ihn verteidigen kann. Sätze, die am Ende in gesammelte Werke und in Festschriften eingehen. Und ich sage nicht, dass sie alle falsch sind oder unnötig. Aber was wir dringend brauchen, sind Sätze mit dem existenziellen Anspruch letzter Worte, die dann nicht in einem Archiv schlummern, sondern Menschen aufwecken. Vielleicht sogar Menschen, die heute noch gar nicht geboren sind. Also, lieber Herr Erhard, schicken Sie mir noch einen Text. Ich möchte gerne wissen, was Sie schreiben, unter der Voraussetzung, das ist meine letzte Chance, noch etwas zu sagen. Und dann sage ich Ihnen, ob es sinnvoll ist, dass Sie weiter publizieren.